Es freut mich, dass wir uns verrechnet haben. Wir haben gedacht, am Karfreitag kommen ja ganz so viele. Wir haben am Herfahren auch so ein bisschen miteinander gesprochen, dass wir so einen Eindruck haben, dass sich manches auch ein bisschen verändert hat in unserer Welt. Ich weiß nicht, ob ihr die Diskussion so mitkriegt. Karfreitag ist ja eins der sogenannten stillen Tage, wo, ich weiß nicht, wie jetzt die Rechtslage momentan gerade ist, aber wo man sich gerade überlegt, ob man das Verbot aufhebt für Tanzveranstaltungen. Vielleicht schüttelt mancher von uns irgendwie im Kopf oder denkt sich, ja, irgendwie geht alles so Bach runter und die Moral in unserer Gesellschaft und was weiß ich was. Aber wir haben es auch für uns festgestellt, auch wir sind immer wieder so vor dieser Entscheidung, was ist jetzt Karfreitag, was ist Ostern, was ist Weihnachten, was ist das für uns? Wie begehen wir heute Karfreitag? Ist das für uns was Besonderes? Wie machen wir das heute mit dem Essen? Gibt es was Besonderes? Und ich denke, da muss auch jeder so seinen eigenen Weg finden, dass Karfreitag für uns was Besonderes bleibt. Ob das jetzt ein stiller Tag ist, ich weiß auch nicht, ob man es von der Gesellschaft verlangen kann, dass sie ein Fest feiert, was ich eigentlich nicht verstehen kann. Ich denke, wir müssen für uns als Familien einfach Wege finden, wie wir diesen Tag begehen, dass der Tag einfach ja, das ein bisschen ausstrahlt, das ein bisschen für uns auch spürbar macht, was dieser Tag ist. Ich habe es kürzlich erzählt, vor etlichen Jahren, da habe ich am Karfreitagmittag, da kommen ja meistens so Jesus-Filme oder sowas, und da kam auf Österreich, als wir, muss wohl noch mit terrestrischer Antenne irgendwie sein, weil ich glaube, in unserem Kabel ist Österreich gar nicht mehr drin. Oder im Satellit oder nein, wie auch immer. Also jedenfalls, da kam auf Österreich ein Film und ich weiß nicht genau, an welcher Stelle des Films plötzlich hält das Bild an und ich denke mir, was ist jetzt los? Tonstörung oder irgendwas? Und da kam ein Standbild und da stand, aber um die 9. Stunde schrie Jesus laut auf. Und ich weiß nicht genau, welche Stelle sie da genommen haben. Jedenfalls war ein, zwei Bibelverse, wo kurz der Tod Jesu dargestellt wurde. Signet von ORF oben nur drin. Standbild, kein Ton, eine Minute lang. Mitten während dem Film, um 3 Uhr. Zur 9. Stunde. Ich habe mir gedacht, wow, wie cool ist sowas. Welcher Sender leistet sich sowas heute, eben nicht eine Minute Werbung zu machen oder sonst irgendwas, sondern das Programm zu unterbrechen und die Leute damit zu konfrontieren, dass um diese Zeit vor so und so vielen Jahren der Erlöser für uns gestorben ist. Und ich dachte mir, ja. Und dann habe ich ihnen einen Brief geschrieben und habe sie gelobt dafür und habe gesagt, ich würde mir wünschen, dass sie das weitermachen. Und war irgendwie was Besonderes. So, ich möchte heute auch über dieses besondere Ereignis natürlich predigen. An Karfreitag hat man wenig Auswahl eigentlich. Ich wusste auch, dass heute die Abenteurer da sind, jedenfalls ein paar davon. Und das ist für mich immer so eine Sache, auf der einen Seite muss es um die Kreuzigung gehen. Wir haben es ja gestern Abend, wir haben in unserem Hauskreis Passa gefeiert und da war es schon schwierig genug, waren auch viele Kinder da. Und da muss man darüber reden, dass die Lämmer geschlachtet wurden und dass der Würgeengel durch Ägypten gegangen ist und alle Erstgeborenen getötet hat. Und das ist natürlich für Kinder auch ein bisschen schwierig, gebe ich zu. Auch heute wird vielleicht manches dabei sein, wo du sagst, das würde ich mein Kind im Fernsehen nicht angucken lassen. Aber so war's. Und ich glaube, es ist so gut, wenn wir uns wenigstens einmal im Jahr zumuten, auch darüber nachzudenken. Ich möchte heute allerdings nicht über einen klassischen Text am Ende der Evangelien predigen, sondern über einen Text, und da bin ich ganz froh über den Vers, den der Helmut ausgesucht hat, weil das ist genau der Ausgangspunkt meiner Predigt, weil das, was Jesus da am Kreuz gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen, der Satz stammt gar nicht von ihm. Also wenn man so will, stammt er eigentlich schon von ihm, weil er ist das Wort Gottes insofern, aber eigentlich stammt der Vers von, weiß es gar niemand, von König David. Der Psalm 22, da kommt dieser Vers vor und wer seine Bibel dabei hat, sowas soll es ja heute noch geben, oder wer seine App so schnell auftippen kann, der darf mit mir lesen, Psalm 22 und du hast noch eine Weile Zeit zu blättern, weil der Psalm ist ein bisschen länger. Psalm 22, ich lese Ab dem zweiten Vers. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn die Angst ist nahe. Denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen, von den Hörnern wilder Stiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet, ehrt ihn, ihr alle vom Hause Jakob. Und vor ihm scheuet euch, ihr alle vom Hause Israel. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Als er zu ihm schrie, hörte er es. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewig bleiben, ewiglich leben. Es werden Gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird. Denn er hat's getan. Vater, und jetzt bitten wir dich, Herr, dass du uns dieses Wort erklärst, dass du mir hilfst, das zu sagen, was du gesagt haben möchtest. Und hilf du uns allen, Herr, das so zu hören, wie du es haben möchtest, dass dein Wort auf den guten Boden fällt und Wurzeln schlägt und Frucht bringt. Amen. Jesus hat diesen Satz am Kreuz zitiert. Und wenn wir den nur so gelesen hätten, wenn wir nicht gewusst hätten, was damals passiert ist, an diesem Karfreitag vor 2000 Jahren, dann hätten wir vermutlich gesagt, ja, da hat König David was geschrieben, wie es ihm ging. Er hat sich verlassen gefühlt von Gott. Er hat gebetet und Gott hat nicht geantwortet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn ich jetzt hier eine Umfrage machen würde, wer von euch dieses Gebet so vielleicht schon mal gebetet hat oder zu Gott schon mal gesagt hat, Gott, warum hörst du mich nicht? Warum tut sich nichts, wenn ich bete? Ich bin umgeben von Feinden, gut, weiß ich jetzt nicht, wie er das so empfindet, aber von Problemen. Ich stehe irgendwie allein hier und ich habe den Eindruck, es ist vollkommen egal, was ich mache, du hörst einfach nicht. Ich glaube, jeder von uns kann das irgendwie nachvollziehen, mehr oder weniger waren wir alle an dem Punkt. Und David war auch an dem Punkt. Und doch, wenn man den König David ein bisschen kennt und wenn man weiß, was der mitgemacht hat, dann wissen wir auch, dass vieles von dem, was in diesem Psalm geschrieben steht, David nie erlebt hat. Und deswegen merken wir schon, dass das, was David da schreibt, irgendwie so eine Komponente hat, die weit über das Leben von David hinausgeht. Und klar, ihr habt hoffentlich schon ganz viele Predigten darüber gehört und wisst das alles auch schon. Natürlich ist es auch ein prophetischer Psalm und darum geht es mir heute. Auf der einen Seite hat David damals seine Gefühle ausgedrückt. Ich glaube schon, dass David mehr als einmal sich in dieser Situation gefühlt hat. Und dann hat er natürlich auch poetisch, er war ja Dichter, hat es so ein bisschen ausgedrückt, wie man das halt poetisch macht. Und ich weiß auch nicht, ob dem David bewusst war, was er da schreibt. Ob David gemerkt hat, da ist in mir plötzlich der Heilige Geist am Wirken und der drängt mich dazu, Sachen zu schreiben, die ich eigentlich gar nicht so schreiben würde oder so. Aber egal, ob er es gewusst hat, ob er es gemerkt hat oder ob es vielleicht auch ganz unbewusst passiert ist, ich liebe diesen Psalm, weil er einfach 1000 Jahre, bevor es passiert ist, bis ins kleinste Detail uns Dinge offenbart, die bei der Kreuzigung dann so passiert sind. Jesus hat diesen Vers, wir haben das heute gehört, am Kreuz zitiert. Und auch da kann man nur wieder sagen, naja, Jesus hat sich eben, und das hat der Helmut ja auch dargestellt, und das ist auch richtig so, er hat sich eben verloren gefühlt von Gott. Und ich glaube, das Auspeitschen, diese körperlichen Schmerzen und all das, das war, glaube ich, schlimmer, als wir uns das je vorstellen können. Aber den Schmerz, den Jesus gespürt hat, als ihn der Vater verlassen hat, weil die Sünde der Welt auf ihm lag, derjenige, der noch nie in seinem Leben irgendwie mit Sünde zu tun hatte. Ich glaube, das ist ein Schmerz, den wir uns gar nicht vorstellen können. Und natürlich hat dieses mein Gott, warum hast du mich verlassen, auch was mit der Seele Jesu zu tun. Jesus war ja nicht irgendwie Gott, der so einen halben Meter über dem Boden geschwebt ist und der eigentlich gar nicht richtig auf dieser Welt war. Ich glaube, wenn uns Karfreitag eins lehrt, dann dass Jesus Mensch war wie wir und dass er Gefühle hatte, dass er eine Seele hatte, dass er dieses ganze Gefühlschaos mit durchgemacht hat und genauso kennt, wie wir das auch haben. Aber das, was Jesus hier zitiert, ist natürlich noch viel, viel mehr als nur dieser eine Satz. Es reicht ja im Prinzip, dass Jesus diesen Satz ausspricht, damit Leute, die sich damit auskennen, auch mal sich Gedanken darüber machen, Moment, wo den Satz kenne ich doch irgendwo her, der steht im Psalm 22 und da mal nachlesen. Oder die Schriftgelehrten, die dort vor dem Kreuz standen, und das habe ich hier auch schon mehrfach gesagt, ich bin davon überzeugt, dass diese Schriftgelehrten, die ja nicht wie wir so sehr darauf fixiert sind, immer Dinge zu lesen, sondern die Dinge auswendig gekonnt haben, viel, viel mehr als wir heute, dass die diesen Psalm 22 garantiert innerlich ablaufen ließen und da gestanden sind und vorher, und das muss man einfach auch sehen, ich lese es mal ganz kurz, Matthäus 27, 41 bis 43. Da heißt es, desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Wer es glaubt, wird selig, haben sie natürlich nicht vorgehabt, aber sie haben ihn einfach verspottet. Und dann kommt dieser Satz, er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und wer vorher gut aufgepasst hat, der hat gemerkt, dass auch dieses Zitat von den Pharisäern, was im Übrigen vorher passiert ist, bevor Jesus diesen Satz gesagt hat, dass auch dieses Zitat aus Psalm 22 ist. Wir lesen es nochmal für diejenigen, die es vorher nicht gehört haben oder schon wieder vergessen haben. Vers 9, er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, wenn er Gefallen an ihm hat. So, die Schriftgelehrten haben sich irgendwie ganz besonders cool gefühlt und haben auch noch eine Bibelstelle zitiert und haben Jesus mit dieser Bibelstelle verspottet. Und dann zitiert Jesus den ersten Vers. Und spätestens an dieser Stelle glaube ich, dass bei den Schriftgelehrten irgendwie die Aufmerksamkeit ein paar Stufen hochgegangen ist, nachdem sie dann auch gesehen haben, was da sonst noch passiert ist. Alle haben ihn verspottet, auch das kommt vor, Jesus hing da. Wir werden jetzt so einzelne Aussagen aus diesem Psalm miteinander durchgehen und plötzlich entfaltet sich vor den Augen derer, die zuschauen, der Psalm 22 in echt. All das, was man vorher quasi gehört hat und gelesen hat, das wird plötzlich lebendig. Vers 7 bis 9 lese ich nochmal vor. Ich aber bin ein Wurm, kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, wenn er Gefallen an ihm hat. So, die Schriftgelehrten haben quasi das Fass geöffnet. Jesus zitiert ebenso aus Psalm 22. Und dann kommt diese Stelle im Vers 15, wo es heißt, ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst, mein Herz ist in meinem Leib wie zerschmolzenes Wachs. Ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, aber vielleicht kannst du dir vorstellen, Jesus wurde um die 6. Stunde, also mittags ungefähr, gekreuzigt und um die 9. Stunde, also 3 Stunden später, ist er gestorben. Das war extrem ungewöhnlich. Normalerweise hingen die da einen Tag, manchmal auch länger. Und wenn du dir vorstellst, dass du quasi an deinen Händen aufgehängt wirst, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, dass unter dem Gewicht des Körpers sich die Gelenke entsprechend auch unter der Belastung dehnen. Und wenn der Psalmist oder wenn David hier sagt, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst, ich glaube schon, dass man das so empfinden kann, dass das alles an einem zieht, als ob die Knochen sich wirklich gelöst hätten voneinander. Das Herz ist in meinem Leib wie zerschmolzenes Wachs, so das pumpt das Blut gar nicht mehr. Man weiß ja heute auch, dass die Leute nicht verblutet sind am Kreuz, sondern dass sie erstickt sind oder an Kreislaufkollaps gestorben sind. So dieses Herz, das wie zerschmolzenes Wachs im Körper ist, ich glaube, es ist eine sehr, sehr zutreffende Beschreibung, die uns Jesus hier nicht gibt, aber die uns David prophetisch im Vorfeld schon gibt. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, meine Zunge klebt mir am Gaumen, du legst mich in des Todes Staub. Und auch das, denke ich, können wir nachvollziehen. Klar, dass Jesus Durst hatte, dass in Israel ist ja typischerweise eben auch wärmer als hier, dass die Zunge Jesus wirklich am Gaumen klebte. Und wir kennen das ja auch, dass Jesus dann irgendwann mal gesagt hat, mich dürstet. Und Johannes schreibt es im 19. Kapitel, Vers 28. Als Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt wurde, mich dürstet. Und dann bekommt er dieses Getränk, Essig mit Galle, was ja vielleicht auch ein bisschen schmerzlindernd war. Aber sie geben ihm das zu trinken. Und auch das hat damit zu tun, was eben vorher schon gesagt wurde. Vers 17 in unserem Psalm, denn Hunde haben mich umgeben und des Bösen Rotte hat mich umringt. Und dazu muss man jetzt ein bisschen was wissen, wie so der jüdische Sprachgebrauch war. Vielleicht erinnert ihr euch an die Begebenheit, als Jesus ganz in den Norden von Israel ging, in die Gegend von Tyrus und Sidon und dort einer Frau begegnet. Und diese Frau bittet ihn, ihr Kind zu heilen. Und wisst ihr, was Jesus zu ihr sagt? Stell dich mal vor, hier würde, jetzt sagen wir mal, also die Israeliten und die Leute so aus dieser Syrophönizien, wie man das nennt, dieses Gebiet, die waren sich nicht übermäßig grün. Ich weiß nicht, wenn wir da jetzt nehmen würden, ob wir vielleicht sagen würden, was weiß ich, die Holländer oder vielleicht auch, was weiß ich, manche mögen vielleicht die Türken nicht so. Also jedenfalls irgend so jemand, der würde jetzt zu uns kommen oder zu mir kommen und würde sagen, du, mein Kind ist krank, würdest du bitte mit ihm beten? Und ich würde sagen, ich bin bloß für die Deutschen da. Und es ist nicht gut, dass man das Brot den Kindern wegnimmt und den Hunden vorwirft. Das ist nämlich genau die Antwort, die Jesus ihr gegeben hat. Und da kann man eigentlich schon mal schlucken. Aber wisst ihr was? Es wird in diesem Abschnitt nicht gesagt. Aber Jesus kannte die Leute. Und Jesus wusste, was er tun wollte. Und Jesus hatte schon lange vor, dieses Mädchen oder ein Junge, ich weiß gar nicht, wer es war, zu heilen. Und er wollte diese Frau einfach aus der Reserve locken. Und er wollte auch ein Statement machen. Und ich lese uns das mal ganz kurz vor. Matthäus 15, 22 bis 26. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief, hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Also die zeigt ja schon, dass sie was verstanden hatte. Dass sie, weiß nicht, ob sie Jüdin geworden war, aber Sie hat ihn jedenfalls schon mit dem richtigen Titel angesprochen. Meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Er antwortete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. So diese Hunde, das war im jüdischen Sprachgebrauch, waren die Heiden. Kann man jetzt auch sagen, wie überheblich ist sowas, aber so war es damals. Und wenn Psalm 22 hier, wenn David hier ausdrückt, ich bin von Hunden umgeben, dann heißt es eben im jüdischen Sprachgebrauch, ich bin von Heiden umgeben. Und Jesus wurde eben nicht von seinen eigenen Leuten gekreuzigt. Die hatten nicht die Rechtsprechung, die hatten nicht die Macht dazu, das zu tun, sondern die mussten das die Römer machen lassen, denn Israel war zu dem Zeitpunkt ja besetzt. Und deswegen ist Jesus von den Römern gekreuzigt worden und war von Römern umgeben, eben von Heiden. Im jüdischen Sprachgebrauch von Hunden. Um diese Geschichte mit dieser kananäischen Frau nur abzuschließen, einfach Jesus hat dieses Mädchen geheilt. Und er sagt, so einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und wir sehen, dass diese Geschichte einen ganz, ganz versöhnlichen Abschluss findet. Und deswegen, wie gesagt, bin ich auch davon überzeugt, dass Jesus nicht vorhatte, diese Frau zu brüskieren, sondern er wollte ganz, ganz deutlich machen. Und das sehen wir auch am Ende unseres Psalmes, wenn wir nachher noch kurz drauf kommen, dass Gott eben nicht unterscheidet nach Nationen. Das heißt, doch, er unterscheidet schon, aber er beschränkt sein Heil eben nicht auf die Juden, sondern er öffnet es in Jesus für die ganze Welt und für alle Nationen. Und diese Römer, die um ihn her waren, das waren für Jesus eben nicht Hunde. Als Jesus gekreuzigt wurde, was war einer der ersten Sätze, die er gesagt hat? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jetzt kann man sich natürlich fragen, auf wen war das gemeint? Aber wenn du das nachliest, dann kannst du eigentlich schon dich schwer dem entziehen, dass damit eben wenigstens auch die Römer gemeint waren. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, dass er damit weniger die Schriftgelehrten und die Pharisäer gemeint hat, die ihn ans Kreuz gebracht haben, denn ich glaube, die wussten relativ genau, was sie taten. Wobei, wenn sie gewusst hätten, wirklich gewusst hätten und geglaubt hätten, wer Jesus war, hätten sie es vielleicht auch nicht gemacht. Insofern wussten sie vermutlich auch nicht, was sie taten. Aber Jesus hat für diese Hunde, in Anführungszeichen, die ihn umgaben, für die hat er gebetet. Die waren ihm wichtig. Und das wollte ich euch einfach auch noch sagen. So wie ihr jetzt hier sitzt, ihr seid ganz, ganz kostbare Menschen. Nicht, weil ihr so gut seid, weil ihr so nett seid, weil ihr so freundlich seid, sondern ihr seid deswegen wertvoll, weil euch jemand gekauft hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, ich habe vor einigen Monaten hier Bilder gezeigt, so ganz moderne Bilder. Eins davon hat ausgesehen wie so eine Matte, die man auf dem Boden auslegt, wo dann so Farbe drauf tropft. Vielleicht habt ihr euch irgendwie daran erinnert, von Jackson Pollock. Ein Bild, was für 142 Millionen Dollar verkauft wurde. Und da kannst du jetzt sagen, ja, ich weiß nicht, ihr habt doch jetzt auch gebaut, ihr habt doch auch so Matten irgendwie, wo irgendwas drauf getropfelt ist, die könnt ihr doch sicher auch verkaufen, so, wo ein bisschen Putzflecken drauf sind. Die hängen wir irgendwo in einem Museum oder in Laubheim, in irgendeiner Kunsthalle, hängen wir die an die Wand und sagen, oh, das ist ganz, ganz wertvoll. Wisst ihr, das Ding ist so lange 10 Cent wert oder vielleicht auch gar nichts wert, wie es da hängt. Aber in dem Moment, wo der Erste kommt und sagt, ich bin bereit, für diesen Teppich mit den Farbflecken 100 Millionen Dollar zu zahlen, in dem Moment ist das Ding wertvoll. Das Problem oder das Entscheidende ist nicht das Material, nicht die Farbe, die da drauf getropft ist. Das Entscheidende ist sogar noch nicht mal so sehr, wer das gemacht hat. Wobei das schon auch entscheidend ist. Also wenn es Picasso gemacht hat, ist was anderes, wie wenn ich ein paar Farbkleckse da drauf tue. Das Entscheidende ist, ob jemand bereit ist, für dieses Ding richtig viel Geld hinzulegen. Und deswegen, dein Wert, der bemisst sich nicht daran, wie gut du bist, aus welchem Material du gemacht bist, wie hübsch du bist, welche Kleider du trägst, wie heilig du bist, sondern dein Wert bemisst sich daran, wie viel jemand bereit ist oder war, für dich zu bezahlen. Und Jesus hat mit seinem Leben bezahlt. Einen höheren Preis kann man nicht zahlen. Und deswegen sind wir wertvoll. Wir sind extrem wertvoll. Ich lese zurzeit ein ganz interessantes Buch, das habe ich vor einigen Monaten angefangen, habe es jetzt wieder weitergemacht. Wer sich nicht vor dicken Büchern scheut und auch keine Angst hat vor Büchern, in denen ein bisschen Theologie vorkommt, dem sei das empfohlen. Das heißt, das Buch der Mitte. Kennt das jemand? Nein? Das ist ein Fehler. Kauft euch das, kostet glaube ich knapp über 20 Euro, aber es ist wert. Das Buch der Mitte hört sich irgendwie ein bisschen esoterisch an, aber da geht es um die Bibel. Und das ist von einem Inder geschrieben, Vishal Mangalwadi. Wenn ihr es euch jetzt nicht merken könnt, dann guckt einfach nach. Das Buch der Mitte findet ihr. Und der schreibt über den Wert der Bibel für unsere Gesellschaften. Und der zeigt relativ einfach und nachvollziehbar auf, wie viel unsere Welt profitiert hat davon, dass unsere Gesellschaft im Westen lange Zeit sehr christlich geprägt war und dass die Bibel als Grundlage auch von Politik und von gesellschaftlichem Handeln gedient hat. Und er ist eben in Indien aufgewachsen und er stellt es dann immer auch in den Kontrast zu Indien und wie es dort eben gegangen ist. Und das ist eine ganz interessante Sache. Und deswegen bin ich jetzt auch drauf gekommen, eine dieser Punkte, die er darstellt, ist, dass die Menschenrechte, der Wert des Menschen oder wie es in unserem Grundgesetz heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar, die kommt nicht aus dem Humanismus, also nicht aus dem weltlichen Humanismus, sondern die kommt letztendlich genau aus diesem Punkt, nämlich dass wir Gott wertvoll waren. Und das legt er in seinem Buch eben sehr, sehr schön und nachvollziehbar dar. Und das ist genau das, was an Karfreitag so deutlich wird, nämlich dass wir wertvoll sind. Wir sind Gott wertvoll. Unendlich wertvoll. Und zwar nicht als Masse, nicht als Kollektiv, sondern jeder Einzelne von uns. Du bist Gott wertvoll. Mensch, was seid ihr für Pfingstler? Genau. Und dann heißt es hier, am Ende von Vers 17, sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Luther übersetzt durchgraben. Ich glaube, die revidierte Elberfelder übersetzt auch durch Graben. Ich habe nur nachgeguckt. Also man kann das wohl auch auf verschiedene Art und Weise übersetzen. Aber im Zusammenhang mit Psalm 22 und der Kreuzigung finde ich, da ist schon, also finde ich, da dürfen wir schon mit Fug und Recht sagen, sie haben meine Hände und meine Füße durchbohrt. Davon lesen wir in der Bibel nichts, dass es David passiert ist. Also da merken wir einfach, dass David hier auch prophetisch über Jesus geschrieben hat. Psalm 18, ich kann alle meine Knochen zählen, sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Da haben wir gedacht, das ist jetzt auch so literarisch so eine kleine Juwele. Jesus hängt am Kreuz und wenn man ihn anschaut, da muss man nach oben schauen. Also sie haben natürlich zu ihm aufgeschaut, aber man schaut eben herab oder herauf, nicht nur räumlich. Ich sage manchmal so im Spaß, zum Beispiel als ich den Oliver zum ersten Mal getroffen habe, der ab und zu auch bei uns hier in der Gemeinde ist, sage ich, endlich habe ich mal jemanden, zu dem ich aufschauen kann, weil der einfach noch einen Ticken größer ist als ich. Und das ist natürlich auch so ein Wortspiel. Man schaut zu jemandem auf. Das tut man nicht wegen der Größe allein, sondern da ist schon gemeint, man schätzt jemanden wert. Und selbst als Jesus eben dort oben hing am Kreuz, die Leute haben nicht zu ihm aufgeschaut, sondern die haben auf ihn herabgeschaut. Die haben ihn schlecht gemacht. Die haben ihn ja verleugnet, verspottet. Und dann Vers 19, da schreibt David auch was, soweit ich weiß, David nie passiert ist. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Also, ich stelle mir gerade so vor, wie einer dieser Schriftgelehrten, der vielleicht diesen Satz da gerufen hat, wenn Gott ihn liebt, dann soll er ihn doch fragen, oder soll der ihm helfen, wenn er ihn lieb hat. Und dann sagt Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Schriftgelehrte ist so am Nachdenken, Moment, das ist doch aus Psalm 22. Und dann fällt sein Blick auf die Römer, die da unterm Kreuz sitzen und die Kleider verteilen. Und er bekommt mit, wie sie sagen, lesen Sie das mal ganz kurz vor. Als die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider, machten 4 Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das aber war ungenäht, von oben angewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Und jetzt sieht der Schriftgelehrte, wie die Römer anfangen, die Kleider zu verteilen und es loszuwerfen über dieses Gewand. Und spätestens da, glaube ich, wird dem ein bisschen mulmig geworden sein. Nachdem er gemerkt hat, das, was hier passiert, das ist kein Zufall. Und das ist eigentlich das, was ich mir so über meine Predigt drüber geschrieben habe. Das, was hier passiert, ist alles kein Zufall, sondern Gott hat die Kontrolle über alles. Das, was so nach Niederlage aussieht, das, was so aussieht, als ob Jesus verloren hat, als ob er es nicht geschafft hat, das, was so aussieht, als ob Jesus vollkommen am Ende ist und dass Jesus eben verlassen ist von aller Welt, diese Niederlage, die ist der größte Triumph in der Menschheitsgeschichte. Und Gott hat Kontrolle, nicht bloß über das große Ganze, sondern über jedes einzelne Detail. Gott überlässt nichts dem Zufall, sondern alles passiert genau so, wie es passieren muss. Und jetzt kommen wir zu diesem Schluss, den ich so interessant fand. Ich lese ab Vers 28 nochmal. Es werden Gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden, denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Und jetzt bitte ich euch einfach nochmal, das jetzt nicht mit eurer christlichen Brille zu sehen, sondern euch im Gedanken zurückzuversetzen in die Zeit von König David. Da war von den Heiden noch nichts am Horizont zu sehen, dass Gott mit denen irgendwas machen würde. Gott hat mit seinem Volk gearbeitet. Die Ruth, die damals ihre Schwiegermutter begleitet hat, zurück in ihr Land, das war eine große Ausnahme. Wir haben das vor einiger Zeit miteinander besprochen, als wir so die alttestamentlichen Glaubenshelden miteinander angeschaut haben. Es gab ganz, ganz wenige Leute zu alttestamentlichen Zeiten, die irgendwie überhaupt in den Genuss gekommen sind, mit Gott Kontakt zu haben. Irgendwie zum Volk Gottes zu gehören. Das Volk Gottes war klar definiert, das war das Volk Israel. Und all die anderen Völker, die haben im Alten Testament größtenteils eigentlich bloß als Feinde Israels eine Statistenrolle. Aber der Plan Gottes, der war von Anfang an. Und auch hier im Psalm 22 wird es klar. Es werden Gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt enden. Also der ganze Erdball. Und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Also was David hier formuliert, ist was er zu seinen Lebzeiten auch nicht ansatzweise gesehen hat. Nämlich, dass die Heiden Gott anbeten. Und das ist eigentlich das Ziel, was Gott hat. Dass nämlich nicht nur das Volk Israel dazu gehört, sondern, und das ist ja das, was Paulus dann eben auch so deutlich macht, ein Geheimnis, was lange Zeit eben verborgen war und jetzt eben nach dem Tod Jesu, nach Pfingsten, offenbar geworden ist, Schritt für Schritt. Dem Petrus ist es irgendwann mal gezeigt worden und er hat es nicht richtig verstanden. Und dann hat Gott den Paulus benutzt, um diese Wahrheit einfach klar zu machen, dass wir als Heiden, und nochmal, wenn die Bibel von Heiden spricht, dann meint sie nicht Leute, die nicht an Gott glauben, sondern sie meint nicht Juden. Leute, die nicht zum Volk Israel gehören. Insofern sind wir Heiden. Dass wir als Heiden eben auch Erben sind mit Abraham, mit dem Volk Israel. Und dass wir eingepfropft sind als wilde Zweige in diesen Ölbaum. Und dass wir an diesem Segen teilhaben können. Und das steckt alles in dieser Kreuzigung mit drin. Dieses Fernziel, was Gott hatte, das wird hier damals von David schon ausgesprochen. Und weil Jesus gelitten hat und weil er gestorben ist, deswegen können wir anbeten. Auch wir als Heiden. Und es zeigt mir einfach, Gott hat einen Plan. Und wenn wir darüber nachdenken, wann hat Gott denn diesen Plan gefasst? Denk mal so ein bisschen drüber nach und überleg dir mal, wann hat Gott den Plan gefasst, dass Jesus am Kreuz stirbt? Ja, also da kann man jetzt ein bisschen philosophieren, wie das genau war, aber den ersten Hinweis auf diesen Plan, Ja, genau, das mit der Schlange. Und das ist erstes Buch Mose, Kapitel 3 oder 4, weiß ich jetzt nicht genau, als Gott den Menschen zur Rede stellt und da kommt er zuerst zum Mann und sagt, du Adam, wie war denn das mit der Frucht da? Hast du da was gegessen? Sagt er, ja, die Frau war's. Die Frau im Übrigen, die du mir gegeben hast. Also ich unschuldig, hier ihr beiden, macht das miteinander aus. Und dann geht Gott zur Frau und dann sagt er, du, wie sieht's aus? Und er sagt, die Schlange. Also ganz, ganz typisch. Und dann kommt Gott zur Schlange und er sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Du wirst ihn in die Fersen stechen, aber er wird dir den Kopf zertreten. Und ich weiß nicht, wer von euch diesen Film gesehen hat, die Passion Christi. Die Szene habe ich mich nicht mehr ganz so gut erinnert wie an andere, aber es hat mir erst kürzlich wieder jemand gesagt, da gibt es diese Szene im Garten Gethsemane, wo Jesus betet und wie der Teufel so quasi neben ihm steht und wie dann unten aus dem Gewand vom Teufel die Schlange rauskommt. Und um dieses Bild oder diese Verheißung einfach auch im Bild darzustellen, hat der Regisseur von dem Film dann diesen Kunstgriff gewählt, dass Jesus aufsteht und auf diese Schlange drauf tritt und ihr den Kopf zertritt. Was natürlich viel später erst am Kreuz passiert ist. Aber das ist was, wo wir einfach sehen, Gott wird nicht überrascht. Gott ist vom Sündenfall nicht überrascht worden. Gott ist von den ganzen Dingen, die dazwischen passiert sind, nicht überrascht worden. Du kannst Gott nicht überraschen. Du kannst Gott weder überraschen durch deine guten Taten, wo Gott sagt, boah, das hätte ich dir jetzt nicht zugetraut. Also du bist so gut, ich glaube, ich werde dich erlösen. Ich glaube, ich muss dich einfach lieb haben, weil, boah, bist du gut. Und du wirst Gott auch nicht überraschen durch irgendein Versagen. Wir werden in den nächsten Tagen vermutlich auch die Geschichte mit Petrus nochmal lesen. Wo Jesus nicht zu Petrus sagt, boah, Petrus, das hat mich jetzt aber echt enttäuscht. Von dir hätte ich was Besseres erwartet. Im Gegenteil. Jesus sagt, Petrus, große Klappe, aber weißt du was? Bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ich doch nicht. Jesus hat es gewusst. Er hat seine Berufung trotzdem nicht zurückgezogen. Jesus ist mit Petrus weitergegangen. Wir können Gott nicht überraschen, weder positiv noch negativ. Gott zieht seinen Plan durch. Und Gott hat die Kontrolle, auch über dein Leben. Und jetzt möchte ich auf diesen Aspekt von David nochmal zurückzukommen. Wenn du den Eindruck hast, dass dein Leben gerade irgendwie den Bach runtergeht oder dass die Dinge nicht so laufen, wie du es möchtest. Wenn du den Eindruck hast, dass alles aus dem Ruder läuft und dass Gott dich nicht mehr hört oder sonst irgendwas, dann lies Psalm 22 und erinnere dich daran, Gott hat die Kontrolle. Und Gott lässt dich nicht allein. Ja, der David hatte Zeiten, wo es schwer war. Der David hatte Zeiten, wo er sich allein gefühlt hat. Aber er war nicht allein. Gott war da. Gott hat ihn die ganze Zeit geführt. Und auch als es bei Jesus total schief ging, in unseren Augen, hat Gott nicht die Kontrolle verloren. Weil Gott alles so geplant hatte. Und weil Gott über jedes einzelne Detail die Kontrolle hatte. David hat sich allein gelassen gefühlt. Er hat den Eindruck gehabt, dass Gott ihn nicht hört. Und die Kreuzigung Jesu sah wirklich aus wie die große Niederlage. Aber Gott hatte die Kontrolle. Und am Ende sagt Jesus diesen einen Satz. Es ist vollbracht. Und auch das, finde ich, ist in diesem Film die Passion Christi so genial umgesetzt worden von den Bildern her, wie Jesus stirbt. Und ihr müsst den Film echt angucken. Aber es ist ein schwieriger Film, gebe ich schon zu. Und wo du dann den Teufel siehst, wo du nicht weißt, freut er sich jetzt oder erkennt er, dass er jetzt richtig, richtig großen Fehler gemacht hat. Weil es einfach genau anders gekommen ist, wie er es eigentlich wollte. Weil die Leute, die er eigentlich unter seine Kontrolle bringen wollte, jetzt plötzlich frei sind und erlöst sind, weil Jesus gestorben ist. Und ich finde es so das Geniale an Karfreitag, diese Spannung, die da drin liegt und die wir auch bis ins Ende unserer Zeit nicht auflösen werden, wo wir auf der einen Seite uns freuen, also für mich, für uns als Leute, die auch immer wieder Lobpreis leiten, auch an Karfreitag war das immer so ein Problem, sollen wir an Karfreitag jetzt trauern? Sollen wir traurige Lieder singen, weil Jesus doch gelitten hat? Oder sollen wir fröhliche Lieder singen, weil wir erlöst sind? Und ich glaube, das wird in Karfreitag immer drinstecken. Auf der einen Seite dieses Leiden, diese Tragödie, dieses unsagbare Leiden, dieser Schmerz, der für uns so schrecklich ist, dass wir es noch nicht mal im Film angucken können. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich würde den Film dieses Jahr gerne mal wieder angucken. Hat sie gesagt, dann ist sie auf jeden Fall nicht mit dabei. Es ist für uns schon zu viel, das überhaupt nur anzugucken. Aber Jesus hat es nicht bloß angeguckt, er hat es durchlitten. Und zwar für uns. Und ja, das ist auch Karfreitag. Das ist Schmerz und das ist Trauer und das ist schrecklich. Aber ja, Karfreitag ist auch Good Friday. Wie die Engländer sagen, ist der Tag, der für uns alles gut gemacht hat. Und deswegen gehen wir in diesen Tag und werden in dieser Spannung leben bis Ostermorgen. Und werden darüber nachdenken, wie viel Jesus für uns getan hat. Und werden hoffentlich immer unsere Liebe ausdrücken und unsere Dankbarkeit. Und dann am Ostermorgen werden nachher gleich noch ein Lied singen, wo wir die letzte Strophe weglassen. Mann der Schmerzen heißt es. Wir werden heute nur die ersten drei Strophen singen, weil in der vierten Strophe was über die Auferstehung steht. Und das lassen wir heute weg. Nicht, weil es nicht stimmen würde, sondern weil ich uns diese Spannung zumuten möchte, dass es eben das Happy End erst in zwei Tagen gibt. Wer möchte, ich lade euch ein, ganz früh morgens um 8 Uhr auf den Friedhof zu kommen. Wird diesmal ein ganz besonderer Gottesdienst. Es wird eine richtig gute Andacht geben. Kommt einfach, schaue ich das an. Nee. Also, das Wichtige ist nicht die Andacht, die dauert bloß 5 Minuten. Aber das Wichtige, und manche Leute haben mich schon gefragt, sag mal Wolfgang, ehrlich, was findest du daran schön, morgens um 8 auf dem Friedhof zu sein? Und ich habe gesagt, es gibt für mich nichts Schöneres, als morgens um 8 mit meinen Geschwistern aus den anderen Gemeinden hier in Laubheim über den Gräbern zu bekennen, dass Jesus auferstanden ist und dass wir auferstehen werden. Und mich würde es echt freuen, wenn wir möglichst viele Leute sind, die diese Botschaft dem Teufel ins Gesicht rufen und sagen, du hast verloren. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und den Sieg hat Jesus. Es ist vollbracht. Amen. Vater, und dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass du diesen Plan dir ausgedacht hast und dass du diesen Plan verfolgt hast durch all die Jahrtausende. Und auch wenn es zwischendurch ganz so ausgesehen hat, als ob es nicht funktionieren würde, wenn wir das menschlich ansehen würden, dann glaube ich, hätten wir so oft aufgegeben und gesagt, das hat auch keinen Sinn. Aber du hast deinen Plan weiterverfolgt, du hast die Kontrolle behalten und du hast deinen Plan umgesetzt bis zum Schluss. Ich danke dir, Jesus, dass wir in deinem Opfer die Erlösung haben. Dass wir gerecht sind, weil du für uns bezahlt hast. Dass wir wertvoll sind, weil du bereit warst, alles für uns zu geben. Danke, Herr, für deine Liebe zu uns. Und so möchten wir dich erheben heute. Möchten dir den Platz geben, der dir gebührt. Nämlich auf dem Thron unseres Herzens. Und deswegen möchten wir dir einfach Danke sagen heute Morgen. Amen.